Das Wiedersehen nach der Todestrennung. Wir alle haben Angst vor dem Tod. Es werden ungeheure Versicherungssummen jedes Jahr ausgegeben, weil Menschen Angst vor dem Tod haben. Der Tod ist ein grauenhaftes Ungetüm, das überall eindringt und uns des Liebsten beraubt. Manchmal ganz unerwartet. Wir alle wünschen uns das Leben, das ewige Leben. Und so ist es verständlich, wenn jeden denkenden Menschen auf der Welt, egal wo es sich befindet, die Frage beschäftigt, wo befinden sich denn unsere lieben Verstorbenen? Wenn es wahr ist, dass der Mensch unmittelbar nach seinem Tod einen besseren Ort erreicht, dann müssten sich doch eigentlich alle Menschen den Tod herbeisehnen, als etwas Angenehmes, Wünschenswertes. Ich nehme an, dass Sie heute Abend hierher gekommen sind, um festzustellen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Wenn das der Fall ist, dann werden Sie einen gewinnbringenden Abend erleben. Die Sündengeschichte dieser Welt beginnt mit der Tatsache, dass im Paradies eine Lüge ausgesprochen wurde. Ich könnte das auch eine Unwahrheit nennen. Aber ich will das nicht höflich umschreiben. Ich will die Dinge beim Wort nennen. Es war eine Lüge. Diese Lüge wurde geglaubt und nach dieser Lüge hat Eva gehandelt, dann auch Adam. Wir wollen zunächst einmal hören und nachlesen, was Gott den beiden ersten Menschen im Paradies mitgeteilt hat, um dann festzustellen, worin die Lüge bestand. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 17 heißt es, oder Vers 16 und 17, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Die Aussage, wenn du ungehorsam bist, wenn du von dieser verbotenen Frucht etwas zu dir nimmst, dann musst du sterben. Ganz klar. Der Gegenspieler Gottes hat es gewagt, genau das Gegenteil zu behaupten, und das war die erste Lüge. Es war ein längeres Gespräch, der Gegenspieler Gottes hat es sehr raffiniert angefangen. Nach allen Künsten der Psychologie, so könnten wir sagen, er hat zunächst einmal versucht, Zweifel in das Herz der Eva zu legen, und es gelang ihm schließlich, die Eva so weit zu bekommen, dass sie Gott ungehorsam war. Ich lese den biblischen Bericht im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 4. Die Schlange, von der hier die Rede ist, die sprechen konnte, war das erste Medium, das Gottes Gegenspieler benutzt hat. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weib, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Eva hat richtig zitiert. Wir sollen nicht davon essen, es nicht anrühren, damit wir nicht sterben. Und jetzt kam die kühne Behauptung. Da sprach die Schlange zum Weib, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Diese eine Behauptung hat weitreichende Folgen. Gott hat die Menschen damals aufmerksam gemacht. Er hat Adam und Eva wissen lassen, wenn ihr von der verbotenen Frucht esst, dann musst du sterben. Der Gegenspieler Gottes hat genau das Gegenteil behauptet. Oh nein, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Das ist ein Gegensatz. Gott sagt, du musst sterben. Satans Behauptung, oh nein, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Es ist schon oft die Frage gestellt worden, ja, wie kommt es denn nun, dass diese Ansicht von der unsterblichen Seele sich so weit verbreitet hat? Jawohl, sie hat sich weit verbreitet. Und die Ursache zu dieser Ansicht liegt in dieser Behauptung. Oh nein, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Jeder denkende Mensch auf dieser Welt muss hier eine persönliche Entscheidung treffen, wem er glauben will. Ob er Gott glauben will, der gesagt hat, du musst sterben, oder ob er das andere glauben will. Nein, auf keinen Fall werdet ihr sterben. Jesus sagt von sich, ich bin die Tür. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn du ewiges Leben haben willst, kannst du es nur aus meiner Hand erhalten. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Satan gaukelt den Menschen vor, dass der Tod das Tor zum ewigen Leben ist. Was stimmt nun? Ist es wahr, dass Jesus die Tür ist? Ist es wahr, dass Jesus die Wahrheit ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben? Oder ist es der Tod, der uns die Tür zum ewigen Leben öffnet? Wem glaubst du? Ich kann nur das glauben, was Gott mir sagt, weil Jesus seinen Gegenspieler einen Lügner nennt. Lügner von Anfang an. Er bezeichnet ihn sogar als den Vater der Lüge. Jeder Mensch muss irgendwann im Leben hier seine Entscheidung treffen, was er glauben will. Und dieser Glaube, diese Überzeugung hat weitreichende Folgen. Im Neuen Testament werden wir aufmerksam gemacht, im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8 bis 11. Alsdann wird der Frevler offenbart werden, welchen der Herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung. Die Menschen, die die Wahrheit nicht lieben, sie nicht annehmen zu ihrer Rettung, werden verloren gehen und es werden in der Macht Satans lügenhafte Kräfte, Zeichen und Wunder geschehen. Wenn auch auf diesem Gebiet viele Wunder geschehen, dann ist das noch lange kein Beweis, dass diese Wunder von Gott kommen müssen, denn der Gegenspieler Gottes kann auch Wunder wirken. Wir wollen also festhalten, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ich kann einer Lüge Glauben schenken, in dem Fall, dass der Mensch auf keinen Fall sterben wird, oder ich kann die Aussage Gottes als Wahrheit annehmen, der gesagt hat, ihr werdet sterben. Im Neuen Testament wird uns ganz deutlich gesagt, wer alleine Unsterblichkeit besitzt. In 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 15 und 16. Welche uns wird zeigen zu seiner Zeit? Der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Da ist vom König aller Könige die Rede, vom Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Und wir wissen ja, was im Deutschen die Bezeichnung allein bedeutet. Allein, das heißt, außer ihm besitzt Unsterblichkeit sonst niemand mehr. Aber das genügt uns heute Abend noch nicht. Denn es wird uns ja gesagt, dass wir ewiges Leben erhalten können. Ewiges Leben ist das Gegenteil vom Tod, vom ewigen Tod. Und wir wollen heute Abend ein kleines Interview durchführen, um Gottesmänner zu befragen, was Sie zu diesem Thema zu sagen haben, nämlich die Frage, was wisst ihr über das Wiedersehen nach der Todestrennung? Wann wird das sein und gibt es diese Möglichkeit überhaupt? Ein Zeitgenosse des Mose, der alte Hiob, hat dazu einiges Wichtige gesagt. Seine Aussage in Hiob Kapitel 14, Vers 14. Meinst du, ein toter Mensch wird wieder leben? In Vers 12 sagt er dazu, so ist ein Mensch, wenn er sich niederlegt. Er wird nicht wieder aufstehen. Er wird nicht aufwachen, solange der Himmel bleibt, noch von seinem Schlaf erweckt werden. Hiob, meinst du etwa, dass der Tod einem Schlaf gleichzusetzen ist? Ja, und wie lange soll denn dieser tote Schlaf dauern? In Hiob 19 lese ich dazu Vers 25 bis Vers 27. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen, und kein Fremder, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Mit anderen Worten, dieser Gottesmann hatte eine Gewissheit, eine ganz bestimmte Hoffnung. Er wusste, es kommt einmal der Augenblick des Wiedersehens, der Augenblick der Auferstehung. Und ich freue mich, dass auch andere Gottesmänner uns darüber Auskunft geben, zum Beispiel König David. Sag einmal, König David, gibt es irgendeine Hoffnung, dass es eine Auferstehung gibt, dass es ein Wiedersehen gibt nach der Todestrennung? In Psalm 17 sagt er dazu, Vers 15, und das war seine persönliche Überzeugung, er war ein Mann Gottes. Ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild. Wenn ich erwache, dann werde ich Gott sehen. Der König David sagt uns hier nicht, bei meinem Tod werde ich Gott sehen, sondern wenn ich erwache, am Tag der Auferstehung. Im Psalm 6, Vers 6, die andere Aussage in diesem Zusammenhang, ebenfalls von David. Im Tode gedenkt man deiner nicht. Wer wird dir bei den Toten danken? Dem entgegengesetzt sind die heidnischen Vorstellungen, die uns überall in der weiten Welt begegnen. Von den heidnischen Bräuchen, zum Beispiel den Verstorbenen, bestimmte Gegenstände des täglichen Lebens mit ins Grab zu legen, ihnen Nahrung mit auf den Weg zu geben, unter Umständen die eigenen Angehörigen oder das Hofgesinde zu töten, damit sie dem Verstorbenen im besseren Leben des Jenseits zur Verfügung stehen. Das alles entspringt dieser uralten Vorstellung, dass es eine Totenwanderung gibt, dass der Mensch eine unsterbliche Seele besitzt. Aber König David sagt etwas ganz anderes. Er sagt, ich werde deine Herrlichkeit schauen, nicht wenn ich sterbe, sondern wenn ich erwache. Im Psalm 115, Vers 17 und 18, die Toten werden dich, Herr, nicht loben. Keiner, der hinunterfährt in die Stille. Aber wir loben den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Wir, damit meint der David sich selbst. Alle, die am Leben sind, die Lebenden, die können Gott loben. Aber die Toten werden, Herr, dich nicht loben. Ja, was geschieht denn, wenn der Mensch stirbt? Kannst du uns das sagen, David? Psalm 146, Vers 4. Des Menschen Geist muss davon. Er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Mir fällt hier auf, dass der David nicht davon spricht, dass der Mensch eine Seele hat. Er sagt nicht, des Menschen Seele muss davon, des Menschen Geist muss davon. Er muss wieder zur Erde werden und dann sind verloren alle seine Pläne. Das bedeutet, nach diesen Aussagen, beim Tod wird der Mensch ins Grab gelegt. Die Bibel sagt nirgends etwas darüber aus, dass er am Todestag in den Himmel oder in die Hölle kommt, sondern er ruht im Grab. Da würde es uns nur interessieren, ja, wenn jemand gestorben ist, wie viel weiß er dann überhaupt? Wie viel kann er Anteil nehmen an dem Geschehen auf dieser Welt? Weiß er etwas davon, welchen Kummer die eigenen Angehörigen haben, was sie unternehmen? Die klare Aussage des Wortes Gottes im Prediger Kapitel 9, Vers 5 und 6 und Vers 10. Die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben kein Teil mehr auf der Welt an allem, was unter der Sonne geschieht. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, mit deiner Kraft, das tu. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Wie viel wissen die lieben Verstorbenen? Sie wissen nichts. Aber wir wollen uns bei anderen Gottesmännern noch Auskunft holen, zum Beispiel Petrus. Petrus berichtet bei seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 29, und hier spricht er vom König David. Ihr Männer, liebe Brüder, lasset mich frei reden zu euch von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Vielen Dank, Petrus, für diesen Hinweis, aber wir sind noch nicht zufrieden. Ja, die Seele des David, ist die nicht schon im Himmel oder sonst irgendwo? Ich freue mich, dass der Petrus das in der Bibel ganz deutlich sagt. In Vers 34 gibt er die Antwort: David ist nicht gen Himmel gefahren. David war immerhin ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn jemand das Recht hätte, im Himmel zu sein, dann sicherlich der David. Und Petrus sagt, er ist nicht gen Himmel gefahren. Nichts vom David ist im Himmel. Stattdessen liegt er im Grab. Ich denke an einen anderen Gottesmann in der Heiligen Schrift. Wir haben viel von ihm gelesen, aus seinem Buch, der Prophet Daniel. Er war ein Diener, Prophet, Staatsmann. Er war sogar ein Liebling Gottes. Seine Aussage, Daniel Kapitel 12, Vers 2. Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Du bist also auch der Überzeugung, dass es eine Auferstehung gibt. Und er spricht von zwei Auferstehungen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. David, und wann wird das sein? In Vers 13 gibt er die Antwort im selben Kapitel. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt, und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Auferstehung am Ende der Tage. Der Daniel ruht in seinem Grab, bis er aufersteht zu seinem Erbteil am Ende der Tage. Salomo, der klügste Mensch aller Zeiten, lässt uns wissen, und wir haben den Text gelesen, dass der Tod jeder menschlichen Tätigkeit ein Ende setzt. Und Tote haben keinen Anteil mehr an allem Geschehen auf dieser Welt. Die Toten, so wird uns von Salomo mitgeteilt, wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben keinen Teil mehr auf der Welt an allem, was geschieht unter der Sonne. Salomo gibt uns keinen Hinweis darauf, dass beim Tod die Seele den Menschen verlässt. Stattdessen sagt er uns, dass die Toten in den Gräbern liegen und dass der Mensch im Tod nichts weiß. Ich finde, da meint es Gott wirklich gnädig mit uns Menschen. Wäre das eine Todesruhe, wenn die lieben Verstorbenen das alles mitverfolgen könnten auf dieser Welt, was sich hier ereignet? Wenn da eine Frau ihren lieben Mann im Tod verloren hat, angenommen, der Mann könnte nun von einer höheren Warte aus seine Frau beobachten, wie es ein zweites Mal heiratet, welche Sorgen sie hat, was sie alles erlebt, an positiven, an negativen Dingen, ob das wirklich so erhebend wäre für die lieben Verstorbenen, wenn sie das alles beunruhigen könnte. Stattdessen sagt die Heilige Schrift, die Verstorbenen wissen nichts. Sie ruhen in ihren Gräbern. Ja, Paulus, warst du nicht der Überzeugung, dass du belohnt wirst an deinem Todestag, nachdem du der größte Völkermissionar aller Zeiten gewesen bist? 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 bis Vers 16. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, auf dass ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Wenn wir das glauben, so wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. So tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Er fügt auch noch hinzu, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, werden zugleich mit ihnen hingerückt werden in den Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft und werden so bei dem Herrn sein alle Zeit. Es ist noch nicht allzu lange her. Da waren viele zur Beerdigung gekommen. Ich konnte sie nicht genau zählen, 250 oder 300, denen dieser Mensch, der hier zur letzten Ruhe gelegt wurde, etwas bedeutet hat. Und so habe ich die Gelegenheit wahrgenommen, dann am Grab auch diesen Text zu lesen. Gläubige Menschen sehen sich nie zum letzten Mal. Gläubige Menschen sehen sich wieder. Nach der Todestrennung, am Tag der Auferstehung, dann nämlich, wenn Jesus Christus kommt. Deswegen brauchen gläubige Menschen niemals grenzenlos traurig sein oder in ihrer Trauer verzweifeln. Paulus lässt uns auch weiterhin wissen, in 1. Korinther, Kapitel 15, dass wir Unsterblichkeit erhalten. Wenn wir sie erhalten, das bedeutet, wir besitzen sie jetzt noch nicht. Würden wir sie jetzt schon besitzen, brauchten wir sie nicht mehr bekommen. In 1. Korinther Kapitel 15, Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wozu werden wir alle verwandelt? Wenn Jesus kommt. Die Begründung, Vers 53, dies Verwesliche muss ansehen die Unverweslichkeit und dies Sterbliche muss ansehen die Unsterblichkeit. Jetzt sind wir der Sterblichkeit unterworfen, dem Tod, aber auf der neuen Erde, in dem neuen Paradies, gibt es keinen Friedhof mehr. Da wird niemand mehr sterben. Weil wir aber jetzt sterbliche Menschen sind, erhalten wir aus der Hand Gottes Unsterblichkeit. Ja, wie geht denn das vor sich? Dieses Geschenk der Unsterblichkeit, wie wird es uns denn übereignet? Vers 52, dasselbe, plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune schallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Wenn Jesus Christus kommt in den Wolken des Himmels, dann werden sich die Gräber öffnen für die Menschen, die zu Lebzeiten an Jesus geglaubt haben. Die Menschen, die Gott zur Ruhe gelegt hat, werden dann auferstehen. Die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstorben sind, denn die Erde wird ja bevölkert sein, wenn Jesus kommt, die werden, wenn Jesus kommt, auch verwandelt werden in einem Augenblick und erhalten ewiges Leben. Und die Toten, die aus den Gräbern auferstehen werden, die werden bei dieser Gelegenheit ewiges Leben erhalten. Das ist die Aussage der Heiligen Schrift und jeder von uns kann sie verstehen. Jesus Christus kommt wieder bei seinem Kommen und dieses Ereignis bezeichnet die Heilige Schrift als den jüngsten Tag, gibt es für die Gläubigen die Auferstehung. Das gilt zum Beispiel für Daniel, von dem wir gelesen haben in Daniel Kapitel 12, Vers 13. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Daniel, geh hin, ruhe, am Ende der Tage wirst du auferstehen und dann wirst du dein Erbteil bekommen. Vorher nicht. Martha sagt in Johannes Kapitel 11, Vers 24, das war ihre Gewissheit. Ich weiß wohl, sie spricht von ihrem Bruder Lazarus, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tag. Nicht vorher, am jüngsten Tag. Paulus sagt in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 7 und 8, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Nicht mir, aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Dem Paulus war restlos klar, dass er nicht an seinem Todestag belohnt werden wird, sondern an jenem Tag, wenn der gerechte Richter ihm die Krone geben wird. Nicht ihm allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Der Daniel ruht genauso lange im Grab wie der Lazarus, der Bruder von Martha. Und der Paulus kommt ihnen auch nicht zuvor. Für sie alle ist der Auferstehungstag dann, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und das, was für diese Gottesmänner gilt, das gilt für alle unsere lieben verstorbenen Angehörigen genauso. Auch sie ruhen nach der Aussage der Heiligen Schrift in ihren Gräbern. Es kann sie nichts beunruhigen bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Der Tod, nach der Aussage der Bibel, gleicht einem Nachtschlaf. Alle Menschen erreichen in ihrem Tode gleichzeitig den jüngsten Tag. Ich finde, das ist etwas Großartiges. Ich weiß nicht, was Sie von Martin Luther halten, aber er hat hier in seiner Kirchenerklärung zu diesem Thema Folgendes ausgesagt, und das bewegt sich absolut auf biblischem Boden. Ich will das hier nur zur Ergänzung erwähnen. Die Toten schlafen allesamt und denken an nichts. Sie ruhen und zählen weder Tag noch Jahr. Beim Erwachen werden sie meinen, kaum einen Moment geschlafen zu haben. Das ist die Aussage der Bibel. Damit kämen wir ja zu der Frage, warum Jesus, die Apostel und die anderen Gottesmänner den Tod mit einem Schlaf vergleichen. Aber zunächst wollen wir uns doch noch etwas hier überlegen. Das ist eine wichtige Frage, und ich bin sicher, Sie haben sich alle schon darüber Gedanken gemacht. Eine Dame hat es mir gegenüber einmal so formuliert, sie sagte, wissen Sie, da gibt es einen Widerspruch. Ich bin nur noch nicht dahinter gekommen, was die Wahrheit ist. Mich würde die biblische Wahrheit sehr interessieren. Ja, was soll denn das für ein Widerspruch sein? Sie sagte, ich habe im Glaubensbekenntnis den Satz gelernt, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Das ist ihr Satz, den haben wir alle im Glaubensbekenntnis gelernt. Und dann sagte mir die Dame, ich war bei vielen Beerdigungen, kirchlichen Beerdigungen, da habe ich dann am Grab einen ganz anderen Satz gehört. Das sagte der Herr Pfarrer, wer immer die Beerdigung vorgenommen hat, wir dürfen die Gewissheit haben, dass unser lieber Entschlafener bereits in der besseren Welt ist, sich an einem besseren Ort befindet und von dieser höheren Warte aus jetzt auf uns herabblickt. Und die Dame meinte, eins kann ja jetzt nur stimmen. Entweder der Satz im Glaubensbekenntnis stimmt, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten, dann bedeutet es, dass das Gericht künftig ist an dem Tag, an dem Jesus kommt, oder stimmt das andere, dass der Mensch belohnt wird an seinem Todestag, dass dann entschieden wird, ob er in den Himmel kommt oder in die Hölle. Und wenn er sich dann schon dort befindet, wozu soll es dann noch zukünftig ein Gericht brauchen? Dann ist ja das zukünftige Gericht überflüssig. Was stimmt denn jetzt? Ich bin sicher, Sie haben sich alle über dieses Problem schon Ihre Gedanken gemacht. Stimmt es, dass die Toten mehr wissen als die Lebenden? Wir wollen uns einmal etwas überlegen. Es heißt ja, dass die Toten etwas wissen. Die unsterbliche Seele, er weiß jetzt mehr als vorher, findet sich in einer anderen Welt. Stellen wir uns vor, in der Dunkelheit wird ein Fußgänger am Rande einer Straße von einem Volkswagen gestreift, auf den Boden geschleudert und bleibt dort bewusstlos liegen. Waren Sie schon in Ihrem Leben einmal bewusstlos? Wie viel wissen Sie da noch? Das sagt ja der Name, bewusstlos. Bewusstsein, man weiß nicht, waren es 5 Minuten, was ist passiert? Bewusstlos, er weiß also nichts. Wir wollen annehmen, er bleibt also bewusstlos auf der Straße liegen und dann kommt ein Mercedes. Der Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfährt den Bewusstlosen auf der Straße. Und bei diesem Überfahren kommt er ums Leben. Hier stirbt er. Und jetzt plötzlich würde er alles wissen. Im Gegenteil, er wüsste jetzt noch mehr, nachdem er gestorben ist. Das ist genau das, was gelehrt wird. Stellen wir uns vor, da wird ein Patient in den Operationssaal gebracht zur Operation. Er bekommt die Narkose, er ist bewusstlos, er weiß nichts. Die Professoren bemühen sich, die Operation durchzuführen, und während dieses Eingriffes stirbt der bewusstlose Patient. Nachdem er gestorben ist, weiß er alles, weiß sogar noch mehr. Und wenn das stimmt, was da behauptet wird, dann wissen die Toten mehr als die Lebenden. Warum sollten wir dann am Grab trauern? Dann hatte jener Sonntagsschullehrer absolut recht mit seiner Frau. Sie mussten sich wegen Mordanklage verantworten. Sie hatten ihre beiden Kinder getötet. Sie wurden gefragt, wie kommen Sie dazu? Als Sonntagsschullehrer ihre beiden Kinder zu töten? Sie gaben folgende Antwort: Wir dachten, es wäre für unsere Kinder besser, wenn sie jetzt schon in die Herrlichkeit aufgenommen werden. Wir konnten es nicht ertragen, dass sie die Beschwerden dieses Lebens hätten dulden müssen und ertragen müssen. Wir wollten ihnen helfen, dass sie schneller in die Herrlichkeit aufgenommen werden. Dann könnte man sie gar nicht verurteilen, dann hätten sie ihren Kindern einen Liebesdienst erwiesen. Dann wären Hitler und Stalin und andere, die Millionen Menschenleben auf dem Gewissen haben, die größten Wohltäter der Menschheit, weil sie diesen Menschen geholfen haben, eine bessere Welt zu erreichen. Dann hätten diese Männer mehr Gutes bewirkt, als alle Predigten auf dieser Welt zusammengenommen nicht fertiggebracht haben. Wir müssen hier uns allerdings eingestehen, dass da etwas nicht stimmen kann bei diesen Überlegungen. Jesus weiß die Wahrheit. Er spricht von dem Tod als einem Feind. Könnten sich die Angehörigen wirklich freuen, wenn sie uns beobachten könnten mit unseren Sorgen, mit unserem Kummer? Zum Zweiten, wenn es wirklich die sogenannte unsterbliche Seele gäbe, die überall gelehrt wird, dort gelehrt wird, wo man die Bibelaussagen nicht als Wahrheit anerkennt, dann macht die unsterbliche Seele das Gericht und das zweite Kommen Jesu überflüssig. Wozu denn dann noch ein Gericht, wenn schon entschieden ist, wo der Betreffende ist, ob im Himmel oder in der Hölle? Mir fällt auf, dass Jesus etwas ganz anderes sagt. Johannes Kapitel 11, Vers 11 bis Vers 14 wird uns von Lazarus berichtet. Johannes berichtet uns dieses Erlebnis von Jesus, seinem Freund. Jesus hatte sich verspätet, sein Freund war verstorben. Nun hat Jesus ein Gespräch mit seinen Jüngern, Vers 11, und die Jünger haben ihn zunächst missverstanden. Solches sagte er und danach spricht er zu ihnen: Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen seine Jünger: Herr, schläft ihr, so wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Hier vergleicht Jesus den Tod mit einem Schlaf. Und die Jünger dachten an den leiblichen Schlaf. Weil nun Jesus feststellen musste, sie dachten an den leiblichen Schlaf, musste er es ihnen ganz klipp und klar sagen: Er ist gestorben. In der Tat, er war schon in Verwesung übergegangen. Und nun hat Jesus seinen Freund auferweckt. Er ist von den Toten auferstanden, Vers 43 und 44 im selben Kapitel. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löse die Binden und lasst ihn gehen. Der Tod ist auferstanden von den Toten. Großartig. Wissen Sie, was ich vermisse in der Bibel? Der Lazarus hätte sich doch eigentlich jetzt bei seinem Freund Jesus beschweren müssen. Herr Jesus, bis jetzt waren wir immer so gut befreundet. Was hast du jetzt angestellt? Meine unsterbliche Seele befand sich in besseren Gefilden, in der Herrlichkeit. Und jetzt holst du mich wieder hier herunter auf diese armselige Welt. Ja, was fällt dir denn hier überhaupt ein? Das Interessante ist, dass sich Lazarus nicht beschwert hat. Lazarus ist ein zweites Mal gestorben, da hat ihn Jesus nicht mehr auferweckt. Der Lazarus ruht genauso im Grab wie all die anderen vor ihm, nach ihm, bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird und sich für gläubige Menschen die Gräber öffnen. Bei der Tochter des Jairus In Lukas Kapitel 8, Vers 52 bis 54 lesen wir folgenden biblischen Bericht: Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weinet nicht, sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten wohl, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief und sprach: Kind, steh auf! Und ihr Geist kam wieder. Und sie stand alsbald auf und er befahl, man sollte ihr zu essen geben. Er hat dieser Tochter des Jairus nicht gesagt: Jetzt sag den Engeln auf Wiedersehen, ich muss dich wieder herunterholen auf diese Welt. Er hat sie auferstehen lassen. Und es steht auch nicht davon, dass die Seele wieder zurückkehrte. In der Tat spricht Jesus von einer buchstäblichen Auferstehung. Johannes Kapitel 5, Vers 28 und 29. Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Zwei Auferstehungen, von denen Jesus spricht, wir werden bei einer anderen Zeit ausführlich darüber die Bibel aufschlagen. Warum vergleicht Jesus den Tod mit einem Schlaf? Wenn wir uns ins Bett legen und tief schlafen, wissen wir nichts. Ich wünsche Ihnen heute Nacht allen einen tiefen Schlaf, traumlos. Dass Sie morgen früh noch nicht einmal wissen, wo Sie sich befinden und wie spät es ist. Wir wissen nichts, wenn wir tief schlafen. Und wenn wir uns niederlegen zum Schlafen, dann legen wir uns mit dem Gedanken nieder, nach einer bestimmten Zeit stehe ich auf. Dann kleide ich mich an, bin fertig zur Arbeit. Tote wissen nichts im Todesschlaf. Und nach dem Todesschlaf kommt der Tag der Auferstehung. Deswegen vergleichen die Gottesmänner und Jesus den Tod mit einem Schlaf. Die Belohnung ist in jedem Fall zukünftig, niemals am Todestag. Wenn wir die Aussage des Petrus dazu noch aufschlagen, von Paulus hatten wir das bereits gelesen, in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 4, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Ehre empfangen. Erst beim Erscheinen Jesu werden wir belohnt mit ewigem Leben. Das Großartige ist nun, dass Gott keinen, der über diese Welt gegangen ist und irgendwann einmal verstorben ist, vergisst. Ich kann nicht sagen, wie viele Menschen jemals in dieser Stadt gelebt haben und wo sie alle begraben sind. Vielleicht steht ihr Haus da, wo sie wohnen, auf einem Grab. Vielleicht wurden dort Menschen einmal begraben. In früheren Jahrhunderten oder Jahrtausenden, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Menschen diese Welt bevölkert haben. Egal, wie viele es gewesen sind, Gott wird keinen vergessen. Sagen Ihnen die uralten Grabsteine hier auf dem Friedhof noch etwas? Wenn hier jemand vor 100 Jahren begraben wurde, kennen Sie den Betreffenden noch persönlich? Sie können wohl den Namen noch lesen? Aber sie wissen damit nichts mehr anzufangen. Gott vergisst keinen. Jesaja Kapitel 49, Vers 15. Kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Ob ein Sohn auf dem Meer geblieben ist, im U-Boot, ertrunken, von den Fischen gefressen. Ob jemand im Feuer umgekommen ist, als Märtyrer, im Krieg, als die Städte in Flammen standen und niemand mehr das Feuer löschen konnte. Ob jemand von Granaten zerrissen wurde oder wie in den Dolomiten in die Luft gesprengt, als man einen ganzen Berggipfel in die Luft gejagt hat. Ob jemand im Bett eingeschlafen ist, verstorben ist, ganz gleich, wo uns der Tod ereilt hat, wo wir geblieben sind, Gott vergisst uns nicht. Wenn der Tag der Auferstehung kommt, dann kommt er für alle Menschen. Für die Gläubigen beim Kommen Jesu, die Ungläubigen später. Und nun kommt die Frage auf, ja, wie kann man sich denn die Totenauferstehung überhaupt vorstellen? Sie wissen, auf dieser Welt geht nichts verloren. Bestimmte Atome bleiben bestimmte Atome. Und Gott weiß, wo die Dinge geblieben sind. Da hat jemand beim Hantieren mit einer Säure seinen wertvollen Ring verloren. Er fiel in die Säure und er musste zusehen, wie die Säure den Ring zerfressen hat. Und es blieb nichts mehr übrig. Er hat bitter gejammert, ist zu seinem Professor gegangen, hat gesagt, stellen Sie sich vor, mein wertvoller Ring. Er sagte, kein Problem. Ja, aber die Säure hat ihn aufgefressen. Kein Problem. Es gibt einen Weg, dieses Edelmetall von der Säure wieder zu trennen. Wenn Sie uns eine Zeichnung bringen, wie Ihr Ring ausgesehen hat, brauchen wir das Edelmetall dann nur noch zum Juwelier bringen und er wird Ihnen Ihren Ring wieder so herstellen, wie er gewesen ist. Das ist nur eine Frage der Zeit. Es geht auf dieser Welt nichts verloren, es bleibt alles da. Ja, aber wie kann man sich jetzt die Auferstehung vorstellen? Der biblische Bericht, die biblische Beschreibung, Hesekiel Kapitel 37. Von Vers 1 an. Des Herrn Hand kam über mich und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich mitten auf ein weites Feld, das lag voller Totengebeine. Und er führte mich überall hindurch und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Herrn Wort. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen, siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen. Es war aber noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage zum Odem, weissage du Menschenkind, und sprich zum Odem, so spricht Gott der Herr. Odem, komm heraus von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie ihr mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein überaus großes Heer. Es ist der Tag des Wiedersehens. Am Tag der Auferstehung, wenn Jesus kommt, für die Gläubigen. Die Gräber sich öffnen. Und die gläubigen Verstorbenen aller Zeitalter aus ihren Gräbern herauskommen. Wenn jemand durch einen Unfall ein Bein verloren hat, dann hat er wieder zwei Beine. Wenn er verkrüppelt war durch Rheuma und Arthritis, dann kann er wieder kerzengerade dastehen. Wer Zähne verloren hat, hat wieder ein vollständiges Gebiss. Wer einen Herzfehler hat, hat ein gesundes Herz. Vollkommen und dazu noch Unsterblichkeit. Friedhofswärter, Totengräber werden arbeitslos sein. Es gibt keine Friedhöfe mehr. Ein Leben ohne Ende. Sie sagen, und ich habe ein schönes Leben auf dieser Welt gehabt. Nie Sorgen, nie Kummer. Ich freue mich, wenn Ihnen Gott so gnädig war. Meinen Sie, dass dieses Leben trotz alledem so lebenswert ist, dass nichts mehr nachfolgen braucht? Und wenn Sie das herrlichste Leben auf dieser Welt gelebt haben, Sie werden eines Tages sterben. Denken Sie, dass das der Sinn des Lebens ist? Sterben? Wenn Sie ohne Jesus sterben, dann gibt es für sie nichts mehr. Es kommt wohl noch eine Auferstehung zum Gericht. Und dann werden sie den ewigen Tod erleiden. Meinen Sie, dass das lebenswert ist? Ich bin Überzeugung, es lohnt sich für Jesus zu leben, sich vorzubereiten auf etwas Besseres. Und wir alle haben Herzeleid auf dieser Welt erlebt, Kummer und Sorgen. Und wenn wir älter werden, dann steht es uns vor Augen. Wir sind nicht mehr so hübsch. Wir können nicht mehr so, wie wir gerne möchten. Wir sind nicht mehr so angesehen. Die Jugend übersieht uns. Wir sind das fünfte Rad am Wagen. Wir sind einsam. Soll das des Lebens Sinn sein? Da werden Kinder mit ihren Eltern vereinigt. Ehepartner werden wieder zusammengeführt. Da gibt es keine Trennung mehr. Wir leben von geschenkter Zeit. Zwischen Leben und Tod liegt nur ein Herzschlag. Jesus entscheidet darüber, wann unser Leben ein Ende hat. Ich bin so glücklich, dass ich es nicht weiß. Sonst müsste ich jeden Tag an meinen Todestag denken. Es ist wahr, die Stunde heute Abend bringt uns unserer Todesstunde einen Schritt näher oder der Wiederkunft Jesu. Ich will mein Leben bewusst leben mit Jesus. Der berühmteste Bildhauer, den es jemals gegeben hat, war sicherlich Michelangelo. Vielleicht hatten Sie Gelegenheit, in Italien einige seiner Meisterwerke zu sehen. Ich bin jedes Mal von Ehrfurcht und Bewunderung erfüllt, wie dieser Mann es verstanden hat, aus Marmor Figuren herauszumeißeln. Er hat nie zu viel weggeschlagen. Dann wäre alles verpfuscht gewesen. Er hat Meisterwerke geschaffen. Und eines Tages hatte er sich einen Marmorblock besorgt und hat hier eine herrliche Figur herausgearbeitet. Als er fertig war, rief er seinen Freund, zeigte ihm als erstem diese Figur. Er sagte, ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ein Meisterwerk. Ich muss dir allerdings eins eingestehen. Eins fehlt noch an diesem Meisterwerk. Vielen Dank, das genügt mir. Als der Freund gegangen war, machte sich der alte Meister Gedanken. Eins fehlt noch. Der hat bestimmt einen Fehler entdeckt. Der hat etwas gesehen, was ich total übersehen habe bei meiner Arbeit. Und er hat Wochen und Monate an diesem Marmorblock weitergearbeitet, geschliffen, poliert. Und dann hat er den Freund ein zweites Mal gerufen. Er sagte großartig, noch besser als das letzte Mal. Ein Meisterwerk. Aber ich musste erneut sagen, eins fehlt noch. Michelangelo war erschüttert und er war zugleich neugierig. Was fehlt denn noch? Ich habe Wochen und Monate erneut daran gearbeitet. Jetzt fehlt immer noch etwas. Er sagte ja, eins fehlt noch. Das Leben, um alles hier lebendig werden zu lassen. Das konnte allerdings Michelangelo seinen Werken nicht geben. Ist es nicht so, dass sich viele von uns ein herrliches Leben gestalten? Wir bemühen uns, gute Ehegatten zu sein, gute Väter, gute Mütter, gute Nachbarn, gute Geschäftsleute, gute Arbeitskollegen, gute Klassenkameraden. Könnte es möglich sein, dass es auch für uns zutrifft, eins fehlt dir noch bei all unseren Bemühungen? Könnte es möglich sein, dass ich vergessen habe, zu Jesus Ja zu sagen, das Wichtigste übersehen habe? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich habe zu Jesus Ja gesagt. Auch wenn ich sterben muss und ich kenne meinen Todestag nicht, dann weiß ich, Die Schlacht ist nicht verloren. Jesus wird mich nicht vergessen. Wenn er kommt, wird er mich auferwecken von den Toten. Ich weiß nicht, wie lange ich im Grab geruht habe. Aber an dem Tag, an dem er kommt, erhalte ich aus seiner Hand ewiges Leben, das jetzt unsichtbar in meinem Herzen schon begonnen hat. Fehlt dir dieses eine noch? Oder wünschst du dir ewiges Leben? Ich kann es niemandem geben, aber Jesus schenkt es uns. Und wir wollen dieses Geschenk annehmen. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns in deinem Wort sagst, wann es das Wiedersehen gibt nach der Todestrennung. Ich danke dir, dass wir als getröstete Menschen nach Hause gehen dürfen. Ich danke dir für deine Liebe und Gnade, dass die Toten ungestört in ihren Gräbern ruhen, ohne Zeitempfinden, bis zu dem Tag, an dem du kommst. Wenn sie an dich geglaubt haben, werden sie ewiges Leben aus deiner Hand erhalten. Auch wir wünschen es uns, aber ohne dich können wir es nicht erhalten. Herr Jesus, wir wollen jetzt zu dir Ja sagen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wir freuen uns auf den Tag des Wiedersehens, an dem sich die Gräber öffnen, wenn wir dann für immer vereint sein dürfen in deiner Gegenwart, um ohne Sünde, ohne den Todeskeim in uns zu tragen, für immer mit dir leben dürfen. Und dieses Leben wird nie mehr ein Ende haben. Es wird der Inbegriff des Lebens sein. Wir danken dir für dieses Angebot, das wir durch dich erhalten können, das unser Eigentum wird. Wir wollen als getröstete Menschen heute Abend nach Hause gehen. Amen.